Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnies. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist eine neue Folge, es ist der Drinni-Dienstag. Wir haben uns hier wieder an den beiden Mikrofonen versammelt, um Hallo zu sagen. Zunächst und dann hoffentlich auch noch was zu erzählen. Mal gucken.
Ja, Hallöle auch von meiner Seite. Hallöle, wie die Jugend heutzutage sagt. Mhm. Vielleicht Jugendwort des Jahres 2024, wer weiß das schon, wenn ich jetzt damit anfange. Reclaim Hallöle, sage ich dazu.
Ja, das ist übrigens eine Entwicklung, die mir nicht ganz so gut gefällt, dass Susanne Daubner jetzt Kult-Susi wird mit ihren Jugendwörtern, die sie jedes Jahr sehr monoton, sehr ernst versucht vorzulesen, aber weiß, das wird jetzt wieder ein geiler, viraler Hit.
Ich muss jetzt wirklich sagen, Susanne hat den Shark gejumpt. Beim ersten Mal war es lustig, weil sie halt wirklich einfach das vorgelesen hat und jetzt wissen sie halt, Susanne wird sowas von viral gehen mit den Jugendwörtern. Die werden jetzt immer Susel vor die Kamera stellen und die wird diese wicked Wörter aussprechen und es wird so funny, dass ich jetzt nicht mehr drüber lachen kann. Aber am Anfang fand ich es auch lustig.
Ich glaube aber, dass gar nicht unbedingt der öffentlich-rechtliche Rundfunk das möchte, die Sender anschalten, die Tagesschau, sondern ich glaube, Susanne Daubner möchte das von sich aus.
Ich glaube auch.
Ich denke, sie will da jetzt einen viralen Hit landen. Sie will sich vielleicht auch eine TikTok-Zukunft aufbauen, weil Fernsehen, wissen wir ja, es geht dem Ende entgegen.
Ich glaube, Susanne greift nochmal an.
Ja. Was meinst du, was wird ihre TikTok-Sparte? Wo wird sie vielleicht drin sich wiederfinden? Blaulichtvideos, vielleicht irgendwie Skincare oder Beziehungstipps? Was könnte sie tun?
Fände ich lustig, so Skincare, aber so mega ernst alles vortragen. Also Skincare, die Leute, die so Skincare-Accounts haben, die auch so groß sind und so, versuchen ja jetzt auch immer schon so ein bisschen Comedy zu machen und so ein bisschen auf Gag und so. Und Susanne könnte das alles so bierernst machen, so dass man auch fast bei einschläft. Aber wo es dann wirklich um die Sache geht, ist mir ja fast schon sympathisch, wenn es dann wirklich so faktenbasiert um die Sache geht, Inhaltsstoffe, ich brauche da gar keine Gags, gib mir einfach die richtige Skincare. Ja. Susanne, überleg's dir mal.
Serious Business ohne Pointe eigentlich.
Ja, genau.
Eigentlich wie auf einer Weiterbildung. Ja. So, frühmorgens.
Ich sehe eine große Zukunft für Susanne, Weiterbildungskontent auf TikTok, das ist gefragt, das zündet in der Zielgruppe.
Ja, das Problem ist ja auch bei Jan Hofer, ne? Da haben wir uns alle die Tränen weggewischt, als er dann gegangen ist von der Tagesschau oder Tagesthemen und dann haben wir gemerkt, oha. Jetzt geht er zu Let's Dance.
Jetzt gibt's.
Oha, jetzt ist er bei RTL, jetzt ist er der Kulthofer. Erst war er der Kulthofer und jetzt ist er der RTL-Hofer. So, also mal gucken, wo es Susanne Daubner noch hinverschlägt.
Ja, ich finde auch irgendwie, bei RTL ist er nicht mehr hinter diesem Tisch und irgendwie wirkt er jetzt irgendwie so klein. Also, weißt du, bei der Tagesschau ist direkt so ein Pathos, so eine offizielle Sache, so eine Größe. Und bei RTL steht er dann da rum mit seinen Karten und guckt in die zwei verschiedenen Kameras und er ist irgendwie so lost. Es passt irgendwie gar nicht zu ihm.
Ich habe manchmal den Eindruck, die haben ihn einfach da abends, spät nachts zwischen zwei Wer wird Millionär schalten, einfach in Deutsch vergessen im Studio. Also es ist ja auch immer so dunkel da drin, wo ich mir denke, ist er vielleicht einfach zu lange in der Maske gewesen oder dann haben sie ihn vergessen und er ist einfach selber ins Studio gestolpert?
Ja gut, wenn er dann schon mal da ist, kann er noch ein paar Nachrichten aufnehmen.
Ich möchte unsere HörerInnen begrüßen, ganz recht herzlich. Und eine Sache, die mir jetzt diese Woche aufgefallen ist, die Leute hören diesen Podcast nicht nur beim Putzen, nicht nur in der Bahn, im Bus, nicht nur beim Einschlafen, nicht nur bei ihrem Spaziergang draußen, sondern auch im Kreissaal. Ich möchte einen kleinen Shoutout geben an Maxi, du hast es auch gesehen, Maxi von Natürlich. Feuer und Brot, im Kreissaal diesen Podcast gehört, wohl auf Repeat, wie ich gelesen habe, und dabei ist ein Kind zur Welt gekommen. Und ja, das sind jetzt viele Gefühle, auch für mich. Also ich bin jetzt nicht beteiligt gewesen, aber irgendwie ja doch und du ja auch.
Das Leben hat für dieses Kind gestartet mit Drinnies, dem Podcast aus der Komfortzone. Er ist in die Komfortzone reingeschlittert. Da kann man wirklich nur gratulieren und ich muss sagen, ich habe dieses Kind gesehen. Es ist nicht wahrscheinlich ohne Grund eines der süßesten Babys überhaupt. Mhm. Dieses Baby ist ein treuer Drinnies-Hörer.
Ich habe jetzt gehört, in Kreißsaal kreisend, also in der Branche der Kreißsaal-Bubble. Ja, richtig, dass dieser Podcast sich besonders gut eignet für Geburten, weil der Drinseiter-Trainer ist immer ein bisschen zu laut. Und das ist so der Energie-Adrenalin-Kick, den man dann auch braucht. Ja. So. Und da kommt dann, da flutscht das Kind eigentlich wirklich dann raus. Also das habe ich jetzt gehört und da werde ich auch mich in Zukunft dran halten, dass ich den Drinseiter-Trainer immer ein bisschen lauter mache.
Vielleicht noch so ein bisschen aufdrehen. Ich finde es auch gut, dass die Leute dann auch überhaupt mal wieder aufwachen. viele Leute schlafen ja ein und das möchten wir verhindern, indem wir die Trenner einfach so ein bisschen lauter machen, dass sie dann so leicht hochschreckt und dann wieder voll drin sind und direkt weiter lacht.
Es gibt eigentlich nichts Peinlicheres als zu leise Trenner. Das ist dann total kraftlos. Das wirkt halt wie Jan Hofer nachts im Studio. Verloren, man weiß nicht, was ist der Sinn und Zweck davon. Ist das jetzt ein Versehen gewesen? Das muss ballern. Und ich höre Podcasts oft beim Spielen an der Playstation und dann muss das genug Lautstärke haben.
Muss Pfupf haben.
Es gibt nichts Schlimmeres als zu leise Podcast, meines Erachtens. Außer vielleicht, wenn Susanne Daubner die Jugendwörter vorliest. Julia, ich habe dich aber gar nicht gefragt, wie geht es dir denn? Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie hast du dich jetzt hier wiedergefunden an diesem Mikrofon?
Ich möchte sagen, es geht mir recht gut. Ich bin allerdings heute etwas verstört aufgewacht, denn ich hatte einen seltsamen Traum.
Aha.
Ich möchte jetzt dir und auch der Welt davon erzählen. Ich war nachhaltig verstört und was mir immer wieder auffällt bei meinen Träumen, ich habe sehr detaillierte Träume. Also es ist wirklich immer sehr spezifisch. Mhm. Ich kann auch oft mich ganz genau an jedes Detail danach noch erinnern und es ist sehr, sehr oft sehr speziell. Und ich kann mich dann auch auf einzelne Gefühle und so kann ich mich genau daran erinnern, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe im Traum. Es ist schon ein bisschen verrückt.
Mhm. Ich erinnere mich selten an Träume und manchmal ist es auch nur so ein bisschen etwas Globales, was ich mich dran erinnern. Irgendwie, ich habe meine Person gesehen oder ganz früher als Kind, das ganz extrem, da habe ich noch nicht mal konkrete Sachen geträumt. Da habe ich von geometrischen Formen geträumt, die auf mich zufliegen. Also ich konnte noch nicht mal sagen, ich war dort und da war diese Person und da habe ich noch meine alte Französischlehrerin getroffen, die mit meinem besten Freund Fußball gespielt hat. Oder sowas gab es nicht, sondern immer so abstrakte Sachen sind da mir also erschienen. Und du hast es sehr konkret. Also du kannst da Namen benennen, du kannst Orte benennen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, und ich möchte dich jetzt mal kurz teilhaben lassen. Ich erzähle jetzt mal, was in meinem Traum passiert ist, was ich so eins zu eins wiedergeben kann, weil ich mich genau daran erinnere. Und zwar war es so, ich war, aus welchen Gründen auch immer, Statistin am Set vom Harry Potter Film und ich saß im großen Saal am Tisch mit 100, 200, 300, 400 anderen ZauberInnen. Ja, muss mir jetzt keiner analysieren. Ich habe als Kind davon geträumt, damit zu spielen. So ist es halt. Wir saßen im Saal und, interessanter Fun Fact, Mats Hummels war auch Statist. Der saß ein paar Meter weiter und wir waren am Drehen und plötzlich kriegen alle eine Push-Nachricht auf ihr Handy und ziehen aus ihrem Umhang ihr Handy raus und gucken da drauf und alle so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich so, was ist los, was ist los? Und dann lese ich auf meinem Handy die Push-Nachricht, Anschlag auf italienische Nationalmannschaft in Rom. Und ich dachte so, scheiße und so. Dann gucke ich direkt rüber zu Mats. Sag ich so, Mats, weißt du mehr?
Der ist ja selber Fußballer.
Er ist Fußballer. Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, aber ich rufe mal eben Lukas an. Lukas Podolski.
Ach so.
Und ich dachte so, okay, warum Lukas? In meinem Traum hat Lukas Podolski in Italien gespielt. Er war dort stationiert. Also hat Mats Hummels, cool wie er war, gesagt, ich rufe mal eben meinen Kumpel Lukas an und mach mal auf laut. Dann könnt ihr mal hören, was er dazu zu sagen hat. Und jetzt kommt ein interessantes Detail. Mats Hummels war sehr aufgeregt, weil er Lukas Podolski angerufen hat. Er wollte den anderen Leuten im Raum imponieren, indem er dort anruft und auf laut schaltet, war dann aber sehr nervös, so nervös, dass er sich am Telefon die ganze Zeit verhaspelt hat. Er hat gesagt, Lukas, hier, er war auch super rot, er war ganz nervös. Für ihn war Lukas Podolski ein richtiges Vorbild. Und er war dann so nervös und dann hat er gesagt, Lukas, was ist denn da, was ist denn los? Ganz aufgeregt gewesen. Und dann hat Lukas gesagt, ja, ich weiß auch nicht genau, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, war die italienische Nationalmannschaft am römischen Flughafen und dort kam ein Mann mit einem riesen Samurai-Schwert und hat die komplette Mannschaft geköpft.
Was?
So, und jetzt könnte man meinen, dass ich irgendwie ganz komische Sachen abends vorm Einschlafen gucke. Ich muss dazu sagen, ich gucke nie gruselige Sachen, auch kein Horror, nichts dergleichen.
Ja, ich habe auch mal gelesen, diese Traumdeutungen sind auch so ein bisschen, also wissenschaftlich, ich möchte mal sagen, umstritten. Ne? Also ich glaube, da sollte man auch nicht zu viel Gewicht drauflegen.
Ja, sollte man nicht. Mit mir hat es, glaube ich, wenig zu tun. Ich denke relativ selten über Köpfungen nach.
Und auch nicht um Samurai-Schwert, oder?
Und auch nicht über die italienische Nationalmannschaft. Ja. Aber jetzt würde man ja schon denken, das ist ja schon krank genug, ne? Dass wir dann alle saßen und wussten, scheiße, der hat eine ganze Fußballmannschaft geköpft. Aber dann ging Folgendes. Ich habe dann mein Handy gezückt, bin auf Google gegangen und mir wurde natürlich durch dieses Höllen-Google, wo einem die ganze Zeit direkt Sachen vorgeschlagen werden, und mir direkt das Video reingespielt von der italienischen Nationalmannschaft, die geköpft wurde am Flughafen und damit aber nicht genug.
Grässlich.
Und jetzt wird's richtig krank. Der Typ, der die geköpft hat, hat anschließend mit den Köpfen von der Nationalmannschaft Fußball gespielt. Nee. Am Flughafen.
Hat der Torwartschießen gemacht oder was?
Wie krank ist das? Weißt du, und dann wachst du auf und dann denkst du, Moment, wer wurde geköpft? Warum spielt der Fußball mit Köpfen? Wo bin ich? Leben die italienischen Fußballspieler noch? Ich musste das erstmal googeln. Ich war so durch den Wind, wirklich. Wenn du sowas träumst und auch so, bei mir ist das alles so real, es ist so plastisch. Du siehst die Köpfe, die toten Köpfe vor dir, mit denen Fußball gespielt wird. Und das ist dein Start in den Tag. Ja. Gute Nacht, wirklich.
Aber mir gefällt das Detail, dass Mats Hummels plötzlich so aufgeregt ist und sich verhaspelt. Also da finde ich, das ist vielleicht, weiß ich nicht, eine Projektion, etwas Sympathisches, was du an Mats Hummels gesehen hast. Da stelle ich mir ihn vor, dass er eigentlich normalerweise, wenn er Leute anruft, auch so wie ich, einen Notizzettel neben sich hat, Arzt, Termin, Neupatient, Fragezeichen, mein Name drunter, dass ich den nicht vergesse, wie ich heiße. So stelle ich mir auch Mats Hummels vor, wenn er telefoniert. Vielleicht auch so ein bisschen Drinni?
Ich glaube auch. Ich glaube, dass er auch schon mal aus Versehen Lukas Podolski angerufen hat und dann schnell wieder aufgelegt hat. Aber beim iPhone ist es ja so, wenn du drauf drückst auf den Namen, klingelt sofort beim Gegenüber. Egal, ob du auch nur eine Millisekunde da anrufst.
Ey, das ist mir schon so oft peinliches Zeug passiert. Ey. Letztes Jahr, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, hat mich eine Person immer wieder angerufen, von der ich gedacht habe, ey, du kennst mich, wenn du jetzt was willst, schreib mir einfach kurz, worum es geht. Ich habe gar keine Zeit und auch keinen Bock, ehrlich gesagt, zu telefonieren. Und es ging um was Berufliches. Und es ist nicht eine Person, mit der ich jeden Tag zu tun habe. Deswegen ist es so ein Anruf aus dem Blauen gewesen. Aber es ist nicht nur ein Anruf gewesen, sondern es sind etwa 10 Anrufe gewesen. So, dann war ich irgendwo, dann wollte ich dich eigentlich anrufen und dir sagen, ich komme jetzt, brauchst du noch irgendwas, soll ich dir was mitbringen vom Weg? So, und dann bin ich in meine Liste gegangen und habe aus Versehen die Person zurückgerufen, die mich 10-mal angerufen hat. Das war so peinlich. Aber ich habe dann direkt aufgelegt. Aber ich weiß, dass es zumindest bei iOS so ist, wenn du drauf tippst,
bist du verloren.
Es klingelt
du bist
direkt,
sofort im Abgrund.
Es klingelt direkt. Es ist die absolute Hölle.
Du bist nur ein Fingerstoß vom Abgrund entfernt. Wenn du da drauf drückst, ist alles vorbei.
Aber ich habe die Frage jetzt an dich nochmal. Meinst du, Mats Hummels hat da jetzt wirklich nur angerufen bei Lukas Podolski, also im Traum, damit er die Leute mit Lukas Podolski beeindrucken
ja,
kann?
Ja, genau das war's. Es war so ein Movie. Leute, ich habe die Telefonnummer von Lukas Podolski in meinem Handy gespeichert. Ich kann den anrufen, ist gar kein Problem. Ich kenne den persönlich. Ich war schon 2-mal mit dem auf Mykonos. Ich habe gar kein Problem damit, den jetzt vor euch allen anzurufen. Aber dann war er super aufgeregt, weil er gar nicht so ein enges Verhältnis zu ihm hatte. Und das finde ich ja auch ein lustiges Detail. Viele Leute rühmen sich ja damit, immer mit irgendwelchen Promis befreundet zu sein. Mhm. Aber die sind gar nicht befreundet, sondern die waren dann irgendwie einmal gleichzeitig zufällig im Biohotel Stangewirt. Mhm. Und dann tun sie aber so, ich habe die Nummer eingespeichert. Ich habe übrigens auch eine Promi-Nummer eingespeichert. Chris, willst du wissen, von wem?
Lass mich raten. Ist es jemand wahrscheinlich aus dem Fernsehen, oder? Fernsehkosmos.
Ja. Okay, rate. Ist aus dem Fernsehen, hast recht.
Ist es ein Moderator?
Nein.
Ist es eine Moderatorin?
Ich glaube, wenn ich jetzt Nein sage, ist es nicht ganz richtig, aber ich würde jetzt mal eher Nein sagen.
Kannst du denn den Namen jetzt überhaupt sagen?
Ja, klar. Warum nicht? Also ich sag's jetzt mal so, sie ist bekannt durch Sat.1 Comedy und sie hatte einen Vater, der war Hausmeister. Und der hatte auch einen Dackel.
Ich weiß, von wem du sprichst. Aber
jetzt also fragst du dich, warum hat
ja, wo ist da die Schnittstelle? Habt ihr komödiantisch auf denselben Faden geschritten? Wolltet ihr in dieselbe Richtung gehen? Wohl kaum, oder?
Ganz und gar nicht. Und es ist überhaupt nichts, es hat überhaupt nichts mit Fernsehen zu tun. Es ist was sehr Lustiges. Ich werde mich fast ihre Babysitterin geworden. Sie hat eine Babysitterin gesucht und ich habe mich damals da beworben, nicht wissend, dass es sich um diese Person handelt. Damals habe ich aber noch studiert und hatte keinen, habe einen Nebenjob in Köln gesucht damals. Mhm. Ich habe noch nicht mein Praktikum damals angefangen gehabt.
Also ist schon einige Zeit
es
her.
Es ist schon viele Jahre her. Mhm. Aber ich habe bei WhatsApp gesehen, es ist immer noch ihre Nummer. Aber ja, sie war dann mega traurig, weil ich wollte dann eigentlich da anfangen, irgendwie 2 oder 3 Kinder, keine Ahnung, ich sollte auf die alle aufpassen, hätte ich gemacht. Aber ich habe dann mein Praktikum bekommen und dann musste ich leider absagen. Und dann war sie mega traurig und hat gefragt, kannst du nicht trotzdem irgendwie? Mhm. Das tut mir sehr leid, aber es geht nicht. Ich fange jetzt mein Praktikum an. Ja, das ist so eigentlich der größte Promi, den ich nicht persönlich kenne, den ich eingespeichert habe.
Schade, dass du mich damals nicht gekannt hast. Sonst hättest du von meiner Seite ein paar Hausmeister-Tätigkeiten anbieten können. So, ich kann zwar nicht kommen, aber ich kenne jemanden, der da mal vielleicht ein Rollo repariert oder so. Ich habe eine Sache, die ist mir eingefallen. Ich hatte mal einen Saxophonlehrer, wegen Mats Hummels, der Leute beeindrucken will, wegen seinen Promi-Freunden. Ich hatte mal einen Saxophonlehrer und der hat in den USA studiert. Und der da gibt es eigentlich viele Kapitel, die ich hier eigentlich mal nach und mal nach aufschlagen könnte, weil es ist eine interessante Person. Ich würde mal sagen, durchaus auch manipulativ. Aber der hat mal mitbekommen, dass ich einen Saxophonisten sehr toll finde. Einen US-amerikanischen Saxophonisten, der schon relativ bekannt ist, aber ist jetzt auch nicht der Superstar. Ist jetzt nicht Kenny G. So. Ist so in der Jazz-Szene sehr angesagt. Und dann hat er den Typen angerufen, weil er die Nummer hat, in meinem Unterricht, nur um mich zu beeindrucken, dass er die Nummer hat. Aber das habe ich erst gecheckt, als er mit dem telefoniert hat und er hat gesagt, hey, Jerry, what's up? Und dann sagt ja, sagt der Jerry, sagt zurück, ja, um was geht's? Was möchtest du? Und dann sagt mein Lehrer, ja, ich wollte eigentlich nur kurz Hallo sagen. Und dann sagt der andere Saxophonist, der wahrscheinlich viel Besseres zu tun hat, inklusive Zeitverschiebung von New York, ja, gut, es passt eigentlich nicht. Also ja, freut mich von dir zu hören. Und dann war das Gespräch beendet und es war so cringe.
Oh, wie unangenehm.
Und dann hat er aufgelegt und dann war ein kurzer Moment Stille, wo ich gemerkt habe, das ist also jetzt der Cringe.
So, als, wo so ich, fühlt es sich
ja,
an.
Ja, so fühlt es sich an, peinlich berührt zu sein, Fremdscham.
Ja. Wie unangenehm, der lag wahrscheinlich noch im Bett und dann ruft ihn dieser Typ an, den er einmal in seinem Leben gesehen hat und notgedrungen seine Nummer einspeichern musste, weil er irgendwas Organisatorisches mit ihm geklärt hat. Dann ruft er ihn an, hey, what's up, wirklich, my friend?
Das war so peinlich, das ist wirklich so peinlich. Aber dieser Saxophonlehrer, es ist eh, das kommen ja immer noch bis heute viele Fragezeichen. Und ich habe mich auch vorhin gefragt, wir träumen ja jetzt Dinge, von denen wir im Traum annehmen, die passieren jetzt real. Also wir sind dabei, es ist die Realität. Man ist ja drin und ja. Das ist ja das Brutale an so Träumen. Ne? Ja. Man ist einfach drin und man nimmt es als die gegebene Wahrheit an. Aber gibt es auch Träume, wo man träumt, dass man träumt? Also verstehst du, man ist im Traum und da träumt man was.
Ich glaube, das habe ich schon mal geträumt. Ich glaube, ich habe schon mal geträumt, dass ich träume. Und dann einen Traum geträumt habe, sozusagen.
Und wie war das, als du aufgewacht bist? Hast du dich dann gefragt, bin ich jetzt im Traum oder im Traumtraum?
Ja,
oder in der Realität?
Ich weiß das noch. Ich habe schon mal geträumt, dass ich schlafe und dass ich was träume und dass mich dann irgendjemand geweckt hat und ich dann gesagt habe, warum hast du mich jetzt geweckt? Ich habe gerade von da und davon geträumt, aber ich war noch am Schlafen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so ein Mindfuck.
Ich habe jetzt letztens Willie Nelson gehört. Ich bin, ja,
natürlich.
Ich bin in meiner Country-Era. Willie Nelson ist ein Country-Sänger und der hat einen Song, das fand ich lustig. Das ist so eine Ballade, ein trauriger Song. Und der heißt Sad Songs and Waltzes, also traurige Lieder und Walzer, also Balladen halt, langsame 6/8-Stücke. Und in diesem Song singt er darüber, über seine Ex-Frau, Freundin und wie sie ihn betrogen hat. Aber er singt nicht direkt darüber, sondern er sagt, wenn ich jetzt einen Song schreiben würde darüber, wie du mich betrogen hast, dann würde er so gehen. Und es ist auf einer Metaebene und dann die Pointe ist, aber ich schreibe diesen Song nicht, weil dieses Jahr verkaufen sich traurige Balladen sehr schlecht. Also er erzählt, was er machen würde, wenn er so einen Song schreiben würde, singt aber eine traurige Ballade.
Es finde ich lustig, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er so sagt, ja, wenn ich jetzt einen Song über dich schreiben würde, dann würde er so klingen, aber ich schreibe keinen Song über dich, weil du bist mir total egal. Ja. Und deswegen schreibe ich jetzt einen 8-Minuten-Song darüber, wie ein Song klingen würde, wenn ich über dich singen würde.
Ja, ich fand es irgendwie lustig und es hat mich auch daran erinnert, dass es früher halt wirklich so diese Ratings gab und die Plattenfirmen gesagt haben, dieses Jahr ist dieses Genre, dieses Art von Song sehr angesagt, also 6/8-Ballade oder ich weiß nicht, bisschen funky oder Rock oder weißt du, so gewisse Genresparten, in die man dann seine komponierten Songs und Lyrics versucht hat einzufügen. Und er konnte es nicht, hat es aber dann trotzdem gemacht und das ist ja trotzdem auf der Platte gelandet.
Hast du
ja
denn lustig. Eine Info darüber, wie sich das verkauft hat, das Lied?
Das weiß ich nicht.
Für mich erstmal interessiert.
Also wenn sich, ich fände beides lustig, wenn sich das besonders gut verkauft hätte, lustig. Aber auch funny, wenn sich sehr schlecht verkauft hätte, oder?
Weißt du, was ich lustig finde? Ich kenne Willie Nelson, den Sänger, nicht. Ich kenne auch nichts von seinen Songs. Ich kenne aber den Namen. Und jetzt macht es endlich Sinn, dass weil ich kenne den Namen aus einem Film, einem sehr süßen Film. Der heißt Our Idiot Brother mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Und da spielt auch Zooey Deschanel mit. Und auch Rashida Jones von The Office und Parks and Recreation. Und auch okay. Der Alan Partridge-Schauspieler. Es ist wirklich, ich finde es süß. Es ist so ein kleiner Independent-Film irgendwie, aber mit mega geilen SchauspielerInnen. Und da geht es um Ned, der von Paul Rudd gespielt wird, so ein Hippie ist und immer nur das gute Menschen sieht und dann verhaftet wird, weil er einem Polizisten 20 Gramm oder 10 Gramm Marihuana verkauft, weil er so nett ist und nie Nein sagen kann. Und dann kommt er in den Knast. Und der hat einen Golden Retriever-Hund. Und das ist sein Ein und Alles. Und der heißt Willie Nelson.
Ach so.
Und ich dachte immer, das ist aber ein putziger Name. Aber ich wusste gar nicht, dass Willie Nelson ein Sänger ist.
Willie Nelson ist ein guter Name.
Ja, ich finde den auch gut. Heißt er wirklich Willie Nelson oder heißt er Nelson Williams oder so am Ende?
So weit bin ich noch nicht drin in meiner Country-Era. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht demnächst mir mal einen Cowboy-Hut zuzulegen.
Ach, bitte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Ja, ich weiß, in der Öffentlichkeit den zu tragen ist nochmal was anderes, aber vielleicht im privaten Rahmen. Vielleicht dann mit der Nackenwurst und einem Cowboy-Hut hier am Mikrofon. Vielleicht wäre das ja was.
Ich würde auch einen anziehen, aber nur, wenn ich Sims spiele, weil es da jetzt ein Pferde-Update gibt. Es gibt jetzt Pferde bei die Sims. Ich habe schon angefangen, es zu spielen, aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht.
Hol mich mal ganz kurz ab. Bei Sims gibt es da Tiere, gibt es da Hunde und Katzen schon oder ist Pferd das erste Tier? Kurz ein Update für mich.
Ich muss jetzt mal sagen, es ist natürlich nicht das erste Tier. Es gibt schon Katzen und Hunde. Erweiterung. Da kannst du alle möglichen Katzen und Hunde dir holen. Es gibt Hamster, es gibt Fische. Es gibt Fische in Flüssen, die du angeln kannst. Es gibt Alpakas, es gibt Hühner, es gibt Wölfe, es gibt Kaninchen, es gibt sehr viel. Und jetzt gibt's auch Pferde und da kann man sogar drauf reiten. Und ich bin schon seit Tagen dran. Ich habe mir ein Pferd gekauft, ein kleines Fohlen. Und ich pflege das und hege das und es wird einfach nicht älter. Und ich kann nicht da drauf reiten. Das nervt mich total. Es ist zu klein. Das reitet die ganze Zeit nur durch meinen Garten und scheiße alles voll.
Kannst du dem irgendwie Möhren anbieten? Sowas bisschen Stärkung?
Nein, ich muss ihm die ganze Zeit die Flasche geben, wie so ein Baby. Baby, das ist total nervig.
Und ich weiß, wie viel Zeit du in dieses Thema Sims investierst. Ja. Für mich ist klar, dass du die größte Sims-Spielerin bist
das
Deutschlands.
Ist mir auch klar.
Und manchmal sehe ich hier links und rechts Leute, die spielen so ein bisschen Sims. Und dann denke ich so, ja, aber du spielst nicht nur ein bisschen Sims, sondern du bist da tief drin.
Ich wünsche, ich könnte der Welt mehr davon zeigen, aber ich habe so eine scheiß Internetverbindung. Ich würde doch schon längst Streamerin sein. Ich würde doch schon viermal am Tag Sims streamen mit fünf verschiedenen Challenges. Ich habe die Challenges doch schon im Kopf, was ich alles machen will.
Können wir nicht Volker Wissing und unserem neuen Podcast-Partner und die sächsische Vertretung in Berlin fragen, ob sie nicht in die Autobahn, die sie ja vielleicht ausbauen werden, nicht noch auch noch Glasfaser reinlegen können, so direkt zu uns nach Hause.
Und dann soll ich immer im Auto spielen oder was? Im Auto streamen, auf dem Beifahrersitz. Der A4.
Ich möchte aber nochmal das Überthema Schlaf ansprechen und Traum. Ich muss ja oft Meetings abhalten, du ja auch. Mit dem verdiene ich mein Geld, nämlich mit dem Schreiben von lustigen Sachen in der Regel so. Und da muss man manchmal mit anderen Leuten drüber sprechen, was ist denn jetzt eigentlich lustig, was gibt's denn für Ideen? Man muss Ideen vorstellen, man muss Drehbücher besprechen und so weiter. Und ich muss sagen, eine Sache macht mich sehr nachdenklich. Ich lese in letzter Zeit oft, Homeoffice wird unbeliebter. Online-Meetings werden unbeliebter. Und ich bin noch ein großer Verfechter von Online-Meetings. Ich schaffe es, fast alle meine Meetings online abzuhalten. Diese Woche, muss ich sagen, habe ich etwas dafür getan, wo ArbeitgeberInnen sagen, Online-Meetings müssen wir abschaffen, Homeoffice müssen wir abschaffen, zurück an den Arbeitsplatz. Aber erstmal muss ich sagen, ich habe an mir selber beobachtet, zwei Dinge konnte ich seit der Pandemie nicht ablegen. Und zwar in Online-Meetings, wenn ich reinkomme, erstmal zu sagen, hallo, könnt ihr mich hören? Das kriege ich nicht weg. Jedes Mal, obwohl ich jetzt weiß, die Leute hören mich. Ne? Die hören mich natürlich und zwar in guter Qualität. Und das andere ist, wenn das Meeting beendet ist, kann ich, glaube ich, diese kurzen Sekunden, bis alle raus sind, bis inklusive mir, bis ich die rote Taste getroffen habe mit meiner Maus, halte ich nicht aus und währenddessen winke ich zum Abschied. Ich winke in die Kamera, also dieses Hallo, könnt ihr mich hören? Und dann Tschüss und ich winke, kann ich nicht ablegen.
Du bist ein Verlegenheitswinker.
Ich kann mich nicht davon trennen.
Du bist ein Verlegenheitswinker.
Ja.
Von VW.
Ja. Ja, aber als Trainee kommt mir das natürlich entgegen, Online-Meetings. Und letzte Woche war es so, die Aufgabe war, ich musste Ideen vorstellen. So, es gab ein Thema, es gab so ein paar Sachen und ich musste mir ein paar Sachen dazu überlegen. So, und ich habe schon die ganze Woche darüber nachgedacht. Ich hatte auch ein paar Ideen, aber die waren ehrlich gesagt beschissen. Die waren nicht lustig, die waren einfach nur Kacke. Und das ist normal. Man muss immer ackern, man muss Sachen schreiben, bis die guten Sachen kommen. Erstmal schreibt man zwei Tonnen Scheiße.
Man muss die Scheiße rühren, bis sie zu Gold wird.
Ja, genau. Aber ich habe gemerkt, die Rührschüssel ist schon durchgerührt. Da bringt es nichts mehr mit diesen Ideen. Und am Tag des Meetings...
Da streikt selbst der Thermomix.
Und auch da wieder ein bekannter Fehler. Meeting um 16 Uhr angesetzt. Ich hatte sonst keinen Termin an diesem
Fiese
Tag.
Fiese Uhrzeit.
16 Uhr. Das war ein Problem und natürlich habe ich dann am letzten Tag gedacht, so, ich arbeite jetzt, ich stehe früh auf und dann wird mir garantiert was einfallen. So wie der Geistesblitz von Jochen Schweizer, wenn er nicht aus dem Flugzeug aussteigen will und die ganze Crew aufhält vom Weiterarbeiten. So, das habe ich mir für mich vorgestellt. Ich sitze da an meinem Laptop und es kommt eine gute Idee nach der anderen, eine lustige Pointe nach der anderen.
Ich muss wirklich sagen, um 16 Uhr bin ich nicht ich selbst. Da sollte mich niemand ansprechen, da sollte auch niemand von mir etwas erwarten.
Ja.
Da bin ich außerhalb meines Körpers. Ich bin gar nicht da.
Ja.
Das ist das absolute Tief. Das ist, da könnte ich jetzt schon ins Bett gehen. Und das Schlimme ist, ich könnte so 16 bis 18 Uhr, das ist so die Zeitspanne, in der ich am liebsten ins Bett gehen würde, was ich natürlich nicht mache. Aber danach bin ich auf einmal wieder wach. Und wenn ich dann ins Bett gehe, bin ich wieder hellwach und kann auf einmal nicht einschlafen. Ich denke so, um 16 Uhr, wenn ich da eingeschlafen wäre, dann würde ich jetzt 20 Stunden durchschlafen.
Ja, dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen zurück in der Uhrzeit. Also dann etwa vor Mittag habe ich dann gedacht, okay, die Stunden jetzt heute Morgen sind verloren. Da ist wieder nichts Gutes bei rumgekommen. Ich mache mal eine kleine Pause. Vielleicht kommt mir dann die Idee. Also diese ganzen Dinge von, diese Tipps von, mach mal eine Pause, trinken Kaffee, auch spazieren. Das habe ich die letzte Woche versucht. Ich gehe mal spazieren, dann kommt mir bestimmt eine gute Idee. Irgendwas wird mir dann über den Weg laufen, Eichhörnchen, und dann kommt der große Comic Relief und ich habe da meine Pointe. Ist nicht passiert. Und dann bin ich übergegangen zu einer ganz neuen Strategie. Ich habe mich selber gefragt, ich bin in mich gegangen und ich habe mich gefragt, wann sind Momente, wo mein Kopf rattert, wo einfach die Ideen, die Gedanken fließen, weil jetzt gerade funktioniert da oben gar nichts. Ne? Das ist Jan Hofer im dunklen Studio. Da passiert nichts, da weiß niemand, was ist da eigentlich im Gange.
Ja.
Dann ist mir eingefallen, mein Kopf rattert um 3 Uhr nachts, um 4 Uhr nachts, auch manchmal schon um 2 Uhr nachts, wenn ich nicht einschlafen kann. Die Gedanken sprudeln, ich kann sie nicht stoppen.
Mhm.
Und dann ist mir ein genialer Gedanke gekommen, was ist, wenn ich mich jetzt hinlege, da war es dann schon so 14.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Meeting. Was ist, wenn ich mich jetzt hinlege und ich versuche zu schlafen, aber ich schlafe nicht, sondern mein Kopf beginnt zu rattern, weil er denkt, ich will jetzt schlafen. So, ich habe mich hingelegt.
Eine geniale Idee, Chris, was soll schon schief gehen.
Ich habe mir sogar noch ein kleines Teechen gemacht mit Untertasse.
Hast du eine Schlafmütze aufgesetzt?
Nein. Da habe ich nicht aufgesetzt. Und was ist passiert? Mein Kopf hat nicht gerattert, ich bin eingeschlafen. Und was ist dann im weiteren Verlauf passiert? Ich bin um 18.30 Uhr aufgewacht. Ich habe das Meeting verpasst, ich habe Anrufe verpasst und Nachrichten verpasst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob meine Ideen überhaupt noch benötigt werden, ehrlich gesagt.
Und dann antworte mal auf eine Frage. Chris, wo bist du um 16 Uhr? Sorry, ich habe geschlafen. Die Leute denken auch,
aber ich wollte nicht schlafen. Also das Ziel war nicht zu schlafen, sondern das Ziel war, dass mein Kopf jetzt Sprünge macht. Leichtathletik, alle Disziplinen im Kopf aber.
Ja, das hat ja fast sogar geklappt, Chris.
Ja.
Vielleicht noch 2-3 Mal trainieren und dann läuft es auch.
Ja.
Schlafen ist immer super, um auf gute Gedanken zu kommen. Aber ich sag dir eine Sache, Chris. Du wärst nicht eingeschlafen, wenn du von einer einzigartigen, super illustrierten Flipchart stimuliert worden wärst in deinem Hirn.
Du meinst so wie in der Fahrschule?
Ja, genau, wie in der Fahrschule. Da fehlt mir einfach das Flipchart. Das fehlt in den Online-Meetings, das merkt man auch. Da schläft man auch mal ein auf der Couch. Uns fehlt einfach das gute alte Flipchart.
Ja, da stand in der Fahrschule, als wir diesen Theorieunterricht besucht haben, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, da stand eine Flipchart und da war, glaube ich, so ein Motor, sollte es sein, drauf so als Figur, also mit einem Gesicht, und im Motor drin, da wo der Motor wäre, stand dann ein Zitat: Vertrauen ist gut, also zum Thema Verkehrs- und Betriebssicherheit, also Überprüfung der Anlagen, geht das Licht, geht der Motor etc. Und dann stand da: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Lenin. Und das, diese Figur hat mich angeguckt über diese ganzen Theoriestunden. Ich habe mich immer gefragt, ja, wer ist da wohl verantwortlich für, dass das jetzt so steht? Und Zitat von Lenin, da kann man jetzt erstmal nichts sagen.
Und wie gut kennt die Person sich mit Lenin aus? Aber was ich jetzt sagen wollte, ich bin in einer Facebook-Gruppe. Endlich, muss man sagen. Ich habe vor Monaten meinen Eintritt geplant. Ich wollte da unbedingt rein.
Die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Julia.
Ich schwöre es dir, ich habe vor 3 Monaten die Anfrage geschickt, dass ich in diese Gruppe komme. Ich suche ja immer nach guten Gruppen. Es ist wirklich schwierig, eine gute zu finden, aber das hier, diese Gruppe ist Chefskiss. Und ich bin da einfach nicht eingelassen worden. 3 Monate habe ich gewartet und heute kam die Nachricht, du bist zugelassen worden in die Gruppe, ich kann Flipchart auf Facebook. So heißt die Gruppe. Du kannst es dir nicht vorstellen. Chris, du kannst es dir nicht vorstellen, also, was da abgeht.
Sorry, kurz. Flipchart, damit ist die Flipchart gemeint, die in einem Meetingraum aufgestellt wird.
Die Flipchart, die wir brauchen in unserem Leben, damit wir nicht einschlafen um 14.30 Uhr. Es gibt eine riesen Community da draußen, die sich nur mit Flipcharts beschäftigen. Ich wusste das nicht. Und das ist so schön.
Aber was kann man da machen mit einer Flipchart? Chris.
In dieser Gruppe sind fast 12.000 Menschen, die sich darüber austauschen und immer ihre Flipcharts reinposten, die sie gemalt haben, gezeichnet, visualisiert. Es geht darum, wie visualisiert man eine Flipchart richtig ansprechend. Es ist einfach so wholesome. Du machst dir keine Vorstellung. Und es gibt ganze Kurse, habe ich auch in dieser Gruppe erfahren, die sich nur damit beschäftigen. Da kannst du einen Kurs belegen, wie du eine Flipchart bemalst, dass sie visuell ansprechend ist.
Aber was heißt denn bemalt, visuell ansprechend? Also ich dachte, man schreibt oben das Thema und dann schreibt man einen Punkt und daneben ein Stichwort. Und dann kommt der nächste Punkt und ein Stichwort, weil man hätte ja daneben einen Vortrag.
Weit gefehlt, Chris, weit gefehlt. Da muss gemalt werden. Da wird aus der Hand noch gezeichnet. Da werden Kinderköpfe gezeichnet. Wenn es um Drogenprävention geht, da werden Kinderköpfe gezeichnet. Mit langen, wallenden Haaren. Da steht da, du tust es auch für mich. Mit so Sprechblasen. Doch, es ist so. Und mir war das nicht bewusst, aber in wahnsinnig vielen Berufszweigen werden Flipcharts verwendet. Und sie sind von manchen Menschen eine Passion. Ich gehe da drin auf. Ich verbringe Stunden in dieser Gruppe. Ich gucke mir die ganzen Flipcharts an. Das ist der helle Wahnsinn. Ich möchte so einen Kurs machen.
Julia, aber da möchte ich kurz intervenieren. Und da muss eigentlich jetzt per Gesetz der Bubble-Update Trainer gespielt werden, weil das scheint mir doch jetzt eine große Bubble zu sein. 12.000 Mitglieder, also das ist ja schon eine Bubble, würde ich mal sagen.
Komm, wir müssen es machen. Es ist ein Bubble-Update.
Bubble-Update.
Also, es geht um, ich sag mal so, Papierständer, mehr sind es ja eigentlich nicht, auf die gemalt und gezeichnet wird, geschrieben wird. Und diese Flipcharts, die stehen dann in einem Meetingraum im Hotel Lindner Iserlohn. Ja. Und da trifft man sich dann um 8.30 Uhr am Samstag. Und da gibt's dann Filterkaffee, so aus der Thermoskanne.
Ja, und die kleinen Konferenzfläschchen von Granini ja. Mit so 20 Milliliter.
Richtig. Warum hat die Dedriga, hat sich noch nicht getroffen, warum könntest du da nicht vielleicht eine Flipchart gestalten zu?
Ich würde mich anbieten. Es müsste nur jemand anderes die Präsentation halten. Ich würde nur das Flipchart malen und würde das dann da hinstellen und dann wieder verschwinden.
Aber kann man festhalten, wenn man in einen Raum kommt um 8.30 Uhr, um Samstagmorgen, wo eine Flipchart ist, dass der Tag dann nicht unbedingt schön wird, oder? Kann man das so festhalten? Es wird jetzt nicht der beste Tag des Jahres, oder?
Nee, da sollte man sich auf jeden Fall gute Snacks in die Tupperware packen, wenn man Samstagmorgens eine Flipchart vor sich stehen hat.
Aber was sieht man denn neben Kindsköpfen, sage ich jetzt mal, auf den Flipcharts? Wie kann ich mir vorstellen, wie das aussieht?
Ja, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Themenbereiche. Es geht, wie gesagt, teilweise um Suchtprävention. Es geht aber auch viel um Fahrschulen. Viele Fahrschulen lehren ja mit Flipcharts. Und was ich schön finde, ist, die Flipcharts werden oft gelobt. Es gibt aber auch sachliche Kritik, immer konstruktiv in einem freundlichen Ton.
Ja.
Aber es wird auch kritisiert. Zum Beispiel eine Fahrschullehrerin hat ein Plakat gemacht für ihr Fahrschulbüro. Da waren alle Charaktere der Sesamstraße drauf und da drumherum waren die ganzen Schilder. Vorfahrtstraße, Achtung, Vorfahrt gewähren. Mhm. Diese Schilder waren alle drumherum gezeichnet und das hat sie wahnsinnig gut gemalt tatsächlich, auch mit Aquarell und so. Also die malt dann wirklich auch mit Pinsel. Mhm. Also es wird teilweise so richtig aufwendig gemacht.
Kartoffelstempel, Serviettentechnik, alles.
Die Leute waren begeistert, aber da habe ich dann auch gesehen, nicht alle Stimmen waren positiv. Es gab auch konstruktive Kritik und zwar hat ein Mann angemerkt, dass die Sesamstraße ja nicht thematisch zur Fahrschule passen würde, denn das wäre ja nicht die Zielgruppe. Kleinkinder sind ja nicht die Zielgruppe einer Fahrschule.
Ich habe mal kurz eine Frage, ist eigentlich die Sesamstraße, ist das eine Einbahnstraße oder ist das eine verkehrsberuhigte Zone? Was muss ich da beachten, wenn ich mal durch die Sesamstraße fahre? 20
ich glaube,
km/h.
Ist eine Vorfahrtsstraße.
Schrittgeschwindigkeit 4 bis 7. Also Vorfahrtsstraße würde bedeuten, man dürfte parken.
Du darfst
kurz
parken.
Halten. Man kann halten. Also man könnte jetzt bei Samson auch kurz parken und mal fragen, wie sieht's eigentlich aus mit den Wiener Würstchen?
Nee, ich glaube, in der Sesamstraße absolutes Halteverbot. Da wirst du sofort abgeschleppt oder auch nur kurz hältst. Weil sonst würde da ja jeder parken. Weißt du, was ich meine? Würde ja jeder kurz mal halten und Tiffy Hallo sagen.
Ja, das geht nicht. Den Andrang wollen sie nicht, das ist fast wie im Kölner Harnwald. Vom Haus von Stefan Raab.
Ich glaube, die haben auch in der Sesamstraße einen Blitzer positioniert, wo ihn keiner sieht, weil in der Mülltonne.
Also die Sesamstraße ist dann bei ACAB mitgemeint oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das möchte ich denen nicht unter... Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das kannst du dir nicht... Das geht nicht.
Nein, das sind doch eigentlich Punks, oder nicht?
die es am Straße sind, Punks.
Wie heißt der eine Kollege aus der Mülltonne mit der Klobürste? Das ist doch, also das
Samson,
ist ja.
Samson. Samson ist der Große. Tivi, ja. Was gibt's noch? Grobi?
Naja, wir werden es nachschlagen. Komm, wir werden es nachschlagen. Wir werden uns updaten, was die Sesamstraße auch für eine Verkehrssituation darstellt.
Und bis dahin tanzen wir den Bibo.
Also du würdest jetzt als Bubble-Update, als Rabbit-Tool, als Lesezeichen, was du dir gespeichert hast, die Flipchart-Community auf Facebook empfehlen.
Ja, ich empfehle euch allen wärmstens die Gruppe Ich kann Flipchart. Ich sag euch aber jetzt schon mal, die Tür bei dieser Facebook-Gruppe ist härter als im Berghain. Da kommt ihr erst nach 3 Monaten rein, frühestens. Also wenn ihr da in 3 Monaten rein wollt, dann meldet euch bitte heute da an.
Du musst es sehr lange warten. 3 Monate ist ein Vierteljahr.
Aber warum, frage ich mich.
Weißt du warum? Vielleicht, weil die Flipchart-Community sehr aufgeräumt ist und nur quartalsweise die Mitglieder zulässt.
Ich glaube, die haben die Mitglieder alle auf einer Flipchart visualisiert. Mhm. Und dann wird immer abgestrichen, wenn einer dazugekommen ist. Und es wird dann immer so reguliert, dass nicht zu viele Leute reinkommen. Denn zu viele Flipcharts verderben den Brei.
Darf ich mich bei diesem Bubble-Update noch kurz dranhängen? Sehr gerne. Ich habe eine kleine Empfehlung vor TikTok. Und zwar, da gibt's ja viele Sachen auf TikTok. Leute sagen, TikTok ist der Untergang der Jugend. Da gibt's nur dies und das und jenes. Es gibt aber eben auch solches, was ich jetzt vorstelle. Ich meine, TikTok ist eine vielfältige Landschaft. Da gibt's viele interessante Sachen. Und eine interessante Sache, die ich jetzt gefunden habe, ist ein Account, der heißt Pilz Addicted. Da denkt man jetzt erstmal, vielleicht hat es mit illegalen Substanzen zu tun, hat es aber nicht. Es ist nämlich alles sehr legal. Es ist nämlich ein junger Mann, der dort Pilze sammelt. Tristan heißt er und er sagt, er ist der jüngste Pilzsachverständige Deutschlands. Also er weiß, er hat eine Prüfung abgelegt und er kennt sich mit Pilzen sehr, sehr, sehr gut aus. Er macht dort den Fungi Friday. Er geht da mit einem Körbchen und einem Messer, sagt immer, ich habe ein Körbchen und Messer dabei und ich gehe jetzt in den Wald und da kann man ihn quasi begleiten, wie er Pilze sammelt und erklärt dann auf, was ist der Pilz. Ist der essbar? Ist er genießbar? Wie kann man den zubereiten? Kann man vielleicht aus dem nur einen Tee kochen? Und das ist sehr interessant. Und was mir besonders gut gefällt, ist dann manchmal auch so ein bisschen aus dem Häuschen, wenn da ein Pilz kommt, den er nicht so oft findet.
Hier muss ich kurz einen kleinen Gag einfügen. Fungi Friday oder wie ich sage, samstags im Whirlpool im Savoy.
Sehr
yes,
gut.
Sehr versenkt.
Gut. Sehr gut, Haken dahinter.
Haken dahinter, weiter geht's.
Also Tristan, der betreibt diesen Channel, da kann man auch gut mal reinfolgen. Ich habe schon vieles gelernt. Pilzaddicted heißt der Account.
Ich finde es auch Wahnsinn. Ich bewundere das, wenn Leute sich auskennen. Mich juckt es auch immer ein bisschen in den Fingern. Ich komme so aus so einer Pilzsammlerfamilie. Also meine Großeltern machen sie nicht mehr, weil sie zu alt sind, aber die sind jedes Jahr, und sie haben selber so gesagt, wir gehen in die Pilze. Sie sind jedes Jahr in die Pilze gegangen und regelmäßig mit kiloweise Pilzen wieder rausgekommen. Und da muss ich sagen, ich weiß, wie geil das schmeckt, wenn man richtig gute Waldpilze findet. Aber was mich so ein bisschen stört bei Pilzen, ist dieses extreme Risiko, wenn man sich nicht so richtig auskennt. Und ich muss sagen, es gibt bei Pilzen immer nur 2 Extreme. Entweder es schmeckt sehr gut zu Kartoffeln oder man verblutet von innen. Was dazwischen gibt es nicht.
Aber da gibt's ja genau wie Tristan Pilz-Sachverständige, die dann dich darüber aufklären können, was gut und was nicht so gut ist für dich.
Ich möchte auch Pilz-Sachverständige.
Ich muss sagen, ich bin auch schon in die Pilze gegangen, in Tirol mit meinem Onkel. Der hat nämlich immer behauptet, er kann die Pilze riechen. Ich habe es ihm geglaubt, ich glaube es ihm bis heute. Aber ich glaube, Pilz-Addicted Tristan, der würde unterstreichen, dass man Pilze vielleicht nicht riechen kann. Aber er weiß wahrscheinlich, wo die Pilze wachsen, unter welchen Bäumen. Ich habe zum Beispiel gelernt, es gibt gewisse Pilze nur unter gewissen Bäumen.
Ah, verstehe. Meinst du, Tristan heißt er, ne? Meinst du, er hat es auch, kann das auch an der Flipchart visualisieren, welche Pilze man essen sollte und welche nicht? Oder?
Der kann das ganz klar an der Flipchart visualisieren. Der hat letztens eine Ausstellung gemacht mit über 100 Pilzsorten.
Boah. Die er selber gefunden hat?
Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ja.
Heftig.
Also mir gefällt das. Ich habe eine Vorliebe für den flockenstieligen Hexenröhrling. Das ist ein schöner Name auch.
Das klingt wie meine Tinder-Bio.
Ja. Das ist einer der besten Speisepilze, die die deutschen Wälder zu bieten hat.
Ist das so?
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich dementsprechend selten, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, wie selten es ist. Aber Tristan war letztens aus dem Häuschen, kann man sagen. Pilzaddicted war aus dem Häuschen, als er eine Espenrotkappe am Wegesrand gefunden hat. Und das ist so das gute Maß an Aufregung, die ich mal an einem Sonntagabend so genieße. Also Pilzaddicted ist mein Bubble-Update. Das ist eine interessante Sache.
Ich glaube, wenn ich ein Pilz wäre, dann wäre ich ein Riesenbuffist. Ich kenne den noch nicht so lange, den Pilz, aber ich habe irgendwo mal, plötzlich ist das so aufgeploppt, der Riesenbuffist. Und da habe ich das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, wo ich den finden kann. Und da habe ich ihn erstmal gesehen, der ist ja der Hammer, der ist ja riesig, das ist der Riesenbuffist. Ich glaube, wenn du ein Pilz wärst, wärst du ein Steinpilz. Weißt du warum?
Was soll das?
Weil der immer so einen Hut auf hat. Du hast auch immer eine Kappe auf, der Steinpilz hat immer so einen Hut auf.
Letztens hat Pilz Addicted hat einen Frauentäubling gefunden. Da dachte ich erst, es ist ein Comedy-Podcaster irgendwie. Aber war dann tatsächlich ein Pilz.
Ich finde das mega. Ich habe auch mal eine Doku gesehen, wo auch kurz eine, die nannte sich aber Pilzberaterin zu Wort kam. Und diese Frau, Ursula hieß sie, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß den Nachnamen nicht mehr, aber die war so cool und sie war so wholesome und sie hat es so ernst genommen, das Thema. Und das Witzige war, sie sah selber aus wie ein Pilz. Also sie hat sich irgendwann angepasst von der Frisur her. Sie hatte dann so eine Champignon-Frisur. Ich weiß noch, ich habe einen Screenshot gemacht. Ich muss den unbedingt bei Insta hochladen als Begleitmaterial. Und du musst auch Tristan bitte mal supporten als Begleitmaterial. Das seht ihr dann alles auf Insta.
Mhm. Auf unseren Instagram-Kanälen Julia Becker, das Original, bin ich richtig, ja. Und Chris.Sommer. Hey, da habe ich wirklich einen glücklichen Fund gemacht.
Ja, du
ich
hast
mal,
Glück.
Ich habe mal gedacht, jetzt muss ich mal dieses kryptische Handle beiseite wischen. Habe ich mal ausprobiert, was noch so frei ist. Plötzlich Chris.Sommer. Sehr seriös, also viel seriöser als ich um 14.30 Uhr, wenn ich vor einem Meeting wegpenne.
Ja, bei mir gibt es leider keine Möglichkeit. Ich habe das längste Instagram-Handle der Geschichte.
Ja, Julia, ich denke, Pilze, Flipcharts, Cowboy-Hüte, da war jetzt alles eigentlich dabei, was man sich so vorstellen kann für eine Podcast-Folge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich höre gleich nochmal Willie Nelson mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer und stelle mir vor, wie ich einen Rotfußröhrling finde. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also wir hören uns gleich nochmal, weil wir werden jetzt nicht getrennte Wege gehen. Aber die HörerInnen, die jetzt bis jetzt dran geblieben sind bei dieser Folge, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge da ist. Dann wisst ihr es im Prinzip als erste Person.
Ich muss jetzt los. Ich muss eine Flipchart visualisieren über unseren Podcast. Vielleicht dann nächste Woche mehr.
Kannst du mal die Strategie 2024 bereit machen. Wir treffen uns dann um 7.30 Uhr im Landhotel zum Widder in Paderborn.
Im blauen Raum. Ja. Also bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.